Eine ausgeprägte, nachhaltige Wirkung wird auch erzeugt, wenn ich mit den Teilnehmenden eine Verankerung durch Symbolarbeit mit Naturgegenständen anleite, da dadurch wieder viele verschiedene Sinne und auch die Gefühlsebene angesprochen werden. Im Gesamten betrachtet würde ich sagen, dass allein schon die Arbeit in der Natur eine intensivere Einprägung der Lernschritte auslöst, eben auch durch die Erlebnisorientierung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Episode der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Gast ist Guido Heller, erfahrener Schulleiter und Spezialist für Outdoor-Prozessarbeit. Hallo Guido, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Ivo, schön, dass wir uns hier begegnen.
Guido, du bist vom Hintergrund ausgebildeter Sekundarlehrer, hast viele Jahre als Schulleiter gearbeitet, hast viel Erfahrung in der Gesundheitsförderung und bist nun systemischer In- und Outdoor-Coach. Dazu bist du Vater von 4 erwachsenen Töchtern und Söhnen, Hobbyhandwerker und warst in deiner Freizeit auch schon Winzer und Eselhalter. Guido, kannst du uns kurz erklären, was Outdoor-Prozessarbeit ist und warum du diesen Ansatz für die Erwachsenenbildung als besonders wirkungsvoll erachtest?
Man kann sich das so vorstellen. Outdoor-Prozessarbeit ist ein Coaching, ein Bildungssetting oder eine Prozessbegleitung in der Natur. Dabei werden die Vorteile einbezogen, welche die Natur und der Aufenthalt in der Natur bieten. Naturräume haben eine Wirkung auf uns. Je nachdem, ob ich mich zum Beispiel auf einem Berg oder an einem See befinde, werde ich auf andere Weise davon inspiriert oder berührt. Diesen Effekt kann man gezielt nutzen, wenn man mit Menschen in einem Prozess unterwegs ist. Das ist ein Ansatz der Naturtherapie. Die Methoden der Outdoor-Prozessarbeit stammen aus der Erlebnispädagogik und aus dem Coaching. Naturerfahrung und Kreativtechniken werden eingesetzt, aber auch szenische Arbeit und rituelle Gestaltung. Bei den Menschen entsteht dadurch ein intensiver Kontakt zu ihrem ganzen Menschsein. Es werden sehr viele sensorische Zentren im Nervensystem angesprochen und eben auch seelische Aspekte, was die Tiefe und die Nachhaltigkeit der Lern- oder Entwicklungsprozesse unterstützt. Du fragst noch nach der Bedeutung dieses Ansatzes in der Erwachsenenbildung. Ich bin überzeugt davon, dass das Draußenlernen allgemein für Menschen jeden Alters viele Vorteile mit sich bringt. Bei Kindern und Jugendlichen kennt man das schon. Zum Beispiel die Waldspielgruppe, den Waldkindergarten, erlebnispädagogische Unternehmungen und attestiert diesen Formen, dass sie einen positiven Einfluss auf das Lernen und Wohlbefinden haben.
Was ist dein Hintergrund dazu, Guido? Was bringst du mit, dass du in diesem Bereich arbeiten kannst?
Ich habe eine Diplomausbildung als Erlebnispädagoge gemacht. Wenn ich aber nun mit Erwachsenen arbeite, die positiven Einflüsse sind hier genauso wirksam, dann fehlte mir zu Beginn ein passender Begriff für diese Tätigkeit. Hier arbeite ich ja nicht in einem pädagogischen Setting. Man müsste Agogik oder Andragogik als Begriffe verwenden. Diese sind jedoch oft nur in Fachkreisen bekannt und ich empfinde sie auch als etwas sperrig. Als ich nun einmal einer Berufskollegin helfen konnte bei einer Teamentwicklung mit einem Banker-Team, wo wir auf Englisch anleiteten, benutzte sie den Begriff Outdoor Process Working, um zu erklären, was wir machten. Dieser Begriff schien mir passend. Und ich verwende ihn nun in der deutschen Version.
Da ist hochinteressant, dass du sagst, Andragogik ist ein bisschen sperrig, nur Fachleute benutzen den. Und dann Anleihen im Englischen, Outdoor
Processworking gemacht hast. Und ich habe auch gesehen, Guido, auf deiner Webseite, dort bezeichnest du dich selber ja als Schatzsucher. Das ist ja auch ein hübscher Begriff. Du kombinierst in deiner Arbeit verschiedene Ansätze wie Erlebnispädagogik, Coaching, Naturtherapie. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, was hat das mit dieser Schatzsuche auf sich und was sind die größten Vorteile der Arbeit in der Natur im Vergleich zu traditioneller Andragogik oder traditionellen Schulungssituationen in Innenräumen?
Ja, der Schatzsucher ist der Name meiner Unternehmung, die ich vor gut 2 Jahren ins Leben gerufen habe. Dieser Begriff zeigt meine grundlegende Haltung in meinem Wirken, eine suchende Haltung. In diesem Modus bin ich offen für Neues, offen für die Menschen, denen ich begegne und mit denen ich unterwegs bin. Und ich gebe diese Haltung gerne auch den Menschen mit, mit denen ich arbeite. Als Schatzsuchende sind wir bereit, unsere Komfortzone auszuweiten und Lernexkursionen in die Wagniszone zu unternehmen. Mein Slogan «Deine Stärken sind deine Schätze» zeigt auf, in welche Richtung mein Fokus bei der Begleitung von Menschen geht. Eben als Schatzsucher und nicht als Fehlerfahnder. Welche sind nun die größten Vorteile, wenn man in der Natur arbeitet, im Gegensatz zu Schulungssituationen in Innenräumen? Da möchte ich vorausschicken, dass mir hirngerechtes Lernen allgemein sehr am Herzen liegt. Urs Eisenbart, den du da auch schon in einem Podcast zu Besuch hattest, benutzt oft das Wort menschengerechtes oder artgerechtes Lernen. Dieser Ausdruck trifft auch mein Anliegen sehr gut. Draußen lernen kann nun viele Aspekte davon in einem qualitativ deutlich größeren Ausmaß bieten, als wenn wir uns in abgeschlossenen Räumen befinden.
An was denkst du da? Was sind deine Überlegungen?
Ja, ich denke da an zum Beispiel körperliche Bewegung oder offene Räume. Sie bewirken eine ganz andere Wahrnehmung und öffnen das Denken. Dann mannigfaltige soziale Interaktionen, die möglich sind. Diverse sensorische Reize wie Farben, Düfte, unterschiedliche Temperaturen, Geräusche, Nässe, Trockenheit. Oder die positive Wirkung der Natur auf unser Wohlbefinden, die wir zum Beispiel auch vom Waldbaden her kennen. Dies alles führt schlussendlich zu einem ganzheitlichen und gehirngerechten Lernen.
Das ist interessant. Du hast Urs Eisenbart erwähnt, der hier in der Podcast-Reihe mit mir ein Gespräch führte und hast uns jetzt sehr schön Beispiele auch aufgezählt, wie eben der Aufenthalt in der Natur einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden haben könnte. Im Prinzip sprichst du hier von einer intensiveren Aktivierung der Sinne und wie das zu nachhaltigerem Lernen führen kann. Magst du hier ein bisschen konkreter werden und uns ein Beispiel geben, wie diese sensorische Stimulation das Lernen und vielleicht auch die Selbstreflexion unterstützen können?
Okay, ich nehme das Beispiel, wenn ich mit Führungskräften an ihrer Führungsbiografie arbeite. Die Teilnehmenden erhalten den Auftrag, sich einen für sie passenden Platz in der Natur zu suchen. Zum Beispiel einen schönen Ort in einem Wald. Sie sollen sich zuerst für das Ankommen Zeit lassen, gut atmen, zuerst ihren Körper, dann die Umgebung achtsam wahrnehmen. Dann überlegen Sie, welche Führungspersönlichkeiten Sie auf Ihrem Lebensweg geprägt haben und legen auf einer imaginären Lebenslinie für jede Person einen Naturgegenstand hin. Sie klären für sich, welche Attribute dieser Person speziell prägend waren und was Sie davon für sich mitnehmen möchten. Oder was explizit nicht. In einem zweiten Schritt stellen Sie Ihre Führungslinie einer anderen Person vor und tauschen sich darüber aus. Wo liegt nun das unterstützende Moment der Natur? Ich zähle hier mal 5 Punkte dazu auf. Erstens, die Natur wirkt von sich aus beruhigend auf unser Nervensystem. Zweitens, mit Achtsamkeit und zum Beispiel Atemübungen können sich die Menschen von ihrer Alltagshektik lösen, die Sinne öffnen und eine gelassene Haltung einnehmen, welche den Boden für einen optimalen Lern- oder Entwicklungsweg darstellt. Drittens, beim Suchen und Auswählen von Naturgegenständen bewegen sich die Menschen körperlich. Stichwort neuromuskuläre Reize. Und die Farben und Formen in der Natur regen in einer ruhigen und offenen Haltung, in der die Menschen nun arbeiten, vermehrt zu Inspiration und Offenheit für Metaphern an. Vielleicht entdeckt jemand, dass ein Wurzelstück für eine in sich starke Führungspersönlichkeit gewählt wurde, und das kann dann wiederum zu einem weiteren hilfreichen Einsehen führen. Viertens, die Natur bietet eine Vielzahl von Bildern, die das Generieren von kreativen Ideen oder Lösungsmöglichkeiten fördern. Und fünftens, die Möglichkeit, neue Perspektiven zu entdecken, ist in der Natur deutlich größer, da sich die Menschen, wie gesagt, vermehrt bewegen und abwechslungsreiche dreidimensionale Umgebungen auf sie wirken.
Danke für diese differenzierte Darstellung, was alles da abgeht, wenn Menschen in der Natur draußen sich bewegen und Aufgaben umsetzen. Du und ich, wir haben ein kleines Vorgespräch geführt zur Vorbereitung von der heutigen Episode, und dort haben wir sehr rasch uns bereits über gehirngerechtes Lernen ausgetauscht. Und hier in der Podcast-Reihe war ja auch schon zweimal Michael Kühlenier, Experte für Neurodidaktik, Trainer und Autor von mehreren Fachbüchern zu gehirngerechtem Lernen, auf Besuch. Ich bin neugierig, von dir zu hören, was bedeutet für dich gehirngerechtes Lernen und welches methodische Vorgehen unterstützt gehirngerechtes Lernen in der Outdoor-Prozessarbeit?
Ja, das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Mit großem Interesse habe ich die beiden Podcasts von Michael Kühlenier und Simone Tuena-Küpfer verfolgt. Beiden bin ich dankbar für ihre Erkenntnisse, die sie teilten. Ich bin da ganz auf ihrer Linie und webe quasi die Neurodidaktik in mein Wirken ein. Ich zähle da mal ein paar Punkte auf, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Das Hirn als Beziehungsorgan ansehen, an bekanntem Wissen anknüpfen, eine entspannte Lernatmosphäre schaffen. Dann Partizipation ermöglichen und Bewegung einbauen, aber auch auf der Metaebene des Lernens oder der Prozessentwicklung arbeiten, didaktisch reduzieren und offene Aufgaben stellen und Zeit für Reflexion einplanen, vor allem auch mit anderen Menschen zusammen. Outdoor-Prozessarbeit ist eigentlich in sich schon so aufgebaut, dass viele dieser Bereiche ohnehin schon enthalten sind. Das sehen wir auch an diesem Beispiel mit der Führungslinie, das ich vorhin erwähnt habe. Zudem ist meine Grundhaltung wichtig als Lern- oder Prozessbegleiter. Humor, Offenheit, Vertrauen in die individuellen Lernwege, die Haltung als Schatzsucher und die Menschen als Expertinnen und Experten ihres eigenen Lernens sehen.
Das ist ein schöner Ausdruck, die Menschen als Expertinnen und Experten ihres eigenen Lebens sehen. Mich erinnert das schon den Ausspruch, der Kunde ist kundig im Coaching-Prozess. Und wir haben von dir heute gehört, dass du ja sehr oft mit Führungskräften und Teams arbeitest. Du hast selber in einer Berufsbiografie viele Jahre Erfahrung als Schulleiter. Hier würde ich gerne mit dir die Frage besprechen, gibt es spezifische Techniken, gibt es Methoden, die du anwenden kannst, um Outdoor-Prozesse speziell für diese Zielgruppe von Führungspersönlichkeiten zu gestalten? Und dann vielleicht auch die kritische Frage von mir, sind diese Leute wirklich bereit für eine Begegnung oder Prozessarbeit in der Natur? Oder gibt es da auch Vorbehalte? Müssen diese Teilnehmenden in deinen Angeboten manchmal zuerst sanft an das Thema Naturcoaching herangeführt werden?
Eigentlich kann ich praktisch alle Methoden mit Einzelpersonen, Gruppen oder Teams anwenden. Was variiert, ist einerseits die Organisationsform und andererseits sind es die Inhalte. Also ich persönlich finde es faszinierend, wie die Outdoor-Prozessmethoden auf verschiedenste Settings angepasst werden können. Ideenreich kann man da richtig spielen damit. Bei Führungskräften sind Themen wie Führungsparadigmen, Biografiearbeit, Selbstreflexion und Resilienz speziell geeignet, um in der Natur bearbeitet zu werden. Ich bin jedoch gerne auch mit dem Thema selbstwertbasierte Führung draußen mit Menschen unterwegs. Die Bereitschaft, draußen zu arbeiten, ist sehr unterschiedlich. Das muss ich bei der Vorbereitung oder beim Konzipieren eines Angebots natürlich berücksichtigen. Ich arbeite mit der Grundhaltung, die Menschen umsichtig abzuholen und mit ihnen den Weg so zu gehen, dass sie ihre Komfortzone ohne Angst ausweiten können.
Ich beobachte heute erneut, dass du sehr nahe bei den Kunden unterwegs bist, mit ihnen diese Angebote und diese Begleitung aufsetzt. Und auch dieser Blick auf die Praxis ist dir wichtig. Du legst offenbar großen Wert darauf, dass die Teilnehmenden die Lerninhalte später auch auf den Alltag übertragen können. Und wie unterstützt du diesen Transfer, Guido, damit das Gelernte nicht nur im Outdoor-Setting, sondern auch im Berufsleben nachhaltige Wirkung zeigt?
Dazu gibt es viele Möglichkeiten, die natürlich nicht nur in der Outdoor-Prozessarbeit angewendet werden. Als erstes würde ich hier erwähnen, offene Fragestellungen und individuelle Zeit, damit die Menschen den Transfer konkret auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet machen können. Ganz wichtig sind, wie wir wissen, die Selbstreflexion oder die Reflexion zu zweit oder in Gruppen. Wie schon gesagt, ist dies in den Outdoor-Prozessmethoden oft schon enthalten.
Hier habe ich eine Frage an dich. Du hast das Thema Reflexion vorhin schon angewandt und du sagst eben die Begleitung auch in der Reflexion. Brauchen die Teilnehmenden diese Begleitung oder kann man die einfach selbstständig in die Reflexion schicken? Was ist hier deine Einschätzung?
Nachhaltigkeit wird auch gefördert mit dem Vorgehen nach der Theorie U zum Beispiel. Einer speziellen, man könnte sagen, Dramaturgie von Entwicklungsprozessen, welche die Menschen gezielt zuerst neugierig macht, dann ihre Empathie aktiviert und dann zu Inspiration und schließlich in die Aktivität führt. Eine spezielle Methode aus der Theorie U ist das Journaling, eine Art intuitives Schreiben anhand von Fragen. Sie ist in diesem Zusammenhang auch sehr hilfreich. Mit der Theorie U arbeite ich sehr gerne in meinen Workshops. Sie stammt von Otto Scharmer, der am MIT tätig ist. Eine ausgeprägte, nachhaltige Wirkung wird auch erzeugt, wenn ich mit den Teilnehmenden eine Verankerung durch Symbolarbeit mit Naturgegenständen anleite, da dadurch wieder viele verschiedene Sinne und auch die Gefühlsebene angesprochen werden. Im Gesamten betrachtet würde ich sagen, dass allein schon die Arbeit in der Natur eine intensivere Einprägung der Lernschritte auslöst, eben auch durch die Erlebnisorientierung.
Das ist interessant, dass du jetzt hier zum Thema Reflexion auch das Journaling erwähnst, dieses regelmäßige und kontinuierliche Aufschreiben und Reflektieren. Ich stelle mir gerade vor, dass ja viele Führungspersönlichkeiten auch in anspruchsvollen Positionen unterwegs sind und dass in ihrem vielleicht stressigen beruflichen Umfeld Resilienz besonders wichtig ist. Und auch in der aktuell weltpolitisch herausfordernden Lage ist gerade das Thema Resilienz, ich meine damit den Umgang mit Widrigkeiten, die Antwort oder Reaktion auf Herausforderungen, ein wichtiges Thema. Meine Frage an dich, wie kann Outdoor-Prozessarbeit konkret dazu beitragen, die Resilienz und das Wohlbefinden der Teilnehmenden zu fördern? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Also, der Aufenthalt in der Natur wirkt erwiesenermaßen entspannend und aufbauend. Durch die anfangs erwähnte breite Aktivierung der Zonen des Gehirns werden die Kreativität, der Perspektivenwechsel und die Reflexionsfähigkeit gefördert. Die Aktivierung der Sinne und das bewusste Wahrnehmen der physischen Grundbedürfnisse fördern die Achtsamkeit, welche ein wichtiger Resilienzfaktor darstellt. Dazu kommen das Genießen, das gemeinsame Lachen, die Gruppenerlebnisse, wie auch die Genugtuung, wenn eine Herausforderung gemeistert wurde. Wir kennen die positiven Auswirkungen des Aufenthaltes im Wald schon von den wissenschaftlichen Untersuchungen zum Waldbaden. Stressreduktion, Achtsamkeit, Gefühlsregulation, Stärkung des Immunsystems und so weiter. Wir praktizieren zwar hier nicht Waldbaden im eigentlichen Sinne, aber bewegen uns doch achtsam im Wald oder in anderen Naturräumen. Die Reflexionsphasen und der Austausch mit anderen Menschen fördern sowohl das Wohlbefinden als auch das Gefühl der sozialen Eingebundenheit und somit den Selbstwert. Rituelle Gestaltungen sprechen die Menschen zusätzlich auf der Seelenebene an. Ich erlebe die Teilnehmenden nach einer Phase der Outdoor-Prozessarbeit in der Regel als entspannt, geerdet, erfüllt und strahlend. Auch ohne verbales Feedback sieht man ihnen an, dass sie sich in einem entspannten und gestärkten Modus befinden.
Was du uns jetzt hier gerade erzählst, Guido, lässt mich auch daran erinnern. Ich habe auch so eine Weiterbildung zum Thema Naturcoaching bei Ursula Segetzi im Norden von Berlin vor ein paar Jahren absolviert. Und dort waren wir draußen unterwegs und ich habe eben diese kräftigen, diese entspannenden oder diese erdenden Momente dort auch selber gespürt. Und ich überlege mir gerade, mit Gruppen draußen in der Natur unterwegs zu sein, das könnte auch bedeuten, auf ganz grundlegende Bedürfnisse zu achten, Wärme, Trockenheit, vielleicht auch Nahrung. Und ich vermute jetzt mal von dir als Outdoor-Spezialist während dieser Prozessarbeit, wenn du als Leiter oder Begleiter unterwegs bist, braucht das von dir und allen Beteiligten enorm viel Flexibilität und Anpassung an die Umgebung. Wie gehst du mit Herausforderungen wie zum Beispiel wechselnde Wetterbedingungen um? Was ist dein Plan B, wenn die Natur unerwartete Bedingungen schafft?
Bei der Vorbereitung achte ich besonders auf wichtige Vorkehrungen und eine geeignete Platzwahl. Wenn wir einen Outdoor-Anlass im Winter bei Wiese durchführen, dann sind zum Beispiel ein windgeschützter Platz und ein Feuer hoch willkommen. Ich informiere mich natürlich so gut wie möglich über die Wetterbedingungen. Bei Gewitterneigung muss ich mit der Gruppe schnell einen sicheren Ort erreichen können. Und bei Dauerregen gilt es, das Material und die Zeit einzuplanen, um gemeinsam ein Gruppencamp aufzustellen. Als Leiter will ich zusammen mit der Gruppe achtsam, neugierig und offen unterwegs sein, um auf jede Wettersituation gut reagieren zu können. Spontan reagieren zu können und auch etwas auszuhalten, sind durchaus auch coole Kompetenzen, die man in solchen Situationen üben kann. Den großen Blick auf die Sicherheit zu haben, ist für die Leitung definitiv zentral und unumgänglich.
Ich verstehe dich so, deine Arbeitsweise zeichnet sich aus durch Struktur, dann aber auch situative Variabilität. Guido, wie balancierst du diese beiden Aspekte, Struktur und Flexibilität, um sicherzustellen, dass sowohl eine klare Richtung als auch genügend Raum für individuelle Prozesse der Teilnehmenden gegeben sind?
Ja, da halte ich mich an den Buchtitel des neuen Buches von Urs Leuthardt und Tino Niederhauser. Strukturiert, improvisiert. Ich will einerseits gut vorbereitet sein, bei der Durchführung jedoch immer offen für Anpassungen und Improvisationen. Ich habe ein großes inneres Vertrauen, dass die Teilnehmenden, egal welche Herausforderung wir gemeinsam durchstehen müssen, ihren Lern- und Entwicklungsweg gehen und dasjenige mitnehmen, welches für sie im Moment fördernd ist. Und das gilt auch für mich als Wegbegleiter.
Du hast diesen Buchtitel erwähnt, Urs Leuthardt und Tino Niederhauser, strukturiert improvisiert. Wir werden das wie immer unten in den Shownotes von dieser Podcast-Episode einbauen. Und ich würde von dir gern noch hören in unserem Gespräch heute. Ich spüre immer wieder, dass du sehr erfahren bist, dich auf der Metaebene des Lernens zu bewegen. Ich weiß auch von dir, dass du gerne Modelle wie die Heldenreise oder vorhin haben wir gehört, die Theorie U einsetzt, um Prozesse gut zu strukturieren. Warum ist das für die Teilnehmenden wichtig, auch ihre eigene Entwicklung, ihre Entwicklungsschritte auf dieser Metaebene zu reflektieren?
Die Neurodidaktik lehrt uns das. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, bin der jedoch möglichst viele Empfehlungen aus diesem Bereich in meinen Lernsettings ein. Ich bin über die vielen Jahre, die ich schon in der Bildung tätig bin, immer mehr ein echter Fan geworden der Metasicht auf das Lernen. Schon als Schulleiter habe ich oft mit Lehrpersonen unserer Schule darüber diskutiert. Zuerst ist es wichtig, beim Lernen Verknüpfungen mit bereits vorhandenem Wissen zu machen. Eine Metasicht hilft hier zu Beginn schon mal zu eruieren, welches Wissen zum neuen Inhalt schon gelernt wurde. Mit den Lernenden regelmäßig auf die Metaebene des Lernens zu gehen, unterstützt sie, immer mehr Expertinnen und Experten ihres persönlichen Lernens zu werden, wie ich das schon erwähnt habe. Idealerweise kennen sie eine große Palette von Lerntechniken, welche sie schon ausprobiert haben und aufgrund ihrer Erfahrung dann situationsspezifisch in ihr Lernen einbauen können. Dazu ist es für sie wichtig, dass sie regelmäßig aus einer Vogelschau auf ihren Lernprozess schauen. Dasselbe gilt für persönliche Entwicklungsprozesse. Da hilft zum Beispiel das Modell der Heldenreise oder Heldinnenreise auf eine amüsante und einleuchtende Art, die einzelnen Entwicklungsschritte optimal für sich einzuordnen. Wenn ich mit den Teilnehmenden mit der Metaebene des Lernens arbeite, fördert dies übrigens automatisch auch die Beziehungsqualität. Sie fühlen sich als Person wahrgenommen, in ihrer Einzigartigkeit akzeptiert. Sie nehmen wahr, dass mir nicht einfach das Fachliche wichtig ist, das ich vermitteln will, sondern sie als Menschen sind es. Und wie allseits bekannt ist, bildet eine optimale Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden die Grundlage für ein erfolgreiches Lernen. Wenn wir also mit der Metaebene arbeiten, decken wir aus Sicht der Neurodidaktik mehrere Aspekte gleichzeitig ab.
Guido, du arbeitest mit Schulleitungen, du arbeitest mit Bildungseinrichtungen zusammen. In deiner Arbeit förderst du den Austausch in der Gruppe und betonst die Bedeutung von gegenseitiger Anerkennung und Unterstützung. Wie trägst du dazu bei, eine vertrauensvolle und unterstützende Atmosphäre in Outdoor-Szenarien zu schaffen?
Also einen Punkt davon habe ich mit der Metaebene ja soeben erwähnt. Ich nehme die Begleitung oder Beibegleitung die Haltung ein, dass es mir wichtig ist, dass alle Teilnehmenden ihren Prozess optimal durchlaufen, sei dies ein Lernprozess oder ein Entwicklungsprozess. Meine Haltung ist auch begründet auf einer gleichwürdigen Beziehung, wie sie Maike Plath nennt, die auch schon hier bei dir zu Gast war. Zudem sehe ich mich nicht als Experten, sondern als Wegbegleiter und Mitlernenden in all den Settings, die wir miteinander erleben. Wie ich schon gesagt habe, gibt es bei der Autoprozessarbeit immer wieder einen Austausch mit anderen Teilnehmenden oder der ganzen Gruppe. Schon oft habe ich selbst erlebt und von den Teilnehmenden auch als Feedback zurückerhalten, wie erstaunlich es ist, wie schnell man mit vorher unbekannten Personen bei den Gesprächen in eine große Offenheit und Tiefe gehen kann. Mit ein paar vorausgehenden, einfachen Anleitungen zum aktiven, empathischen Zuhören und sich hineinfühlen in die Situation der anderen Person, werden die Teilnehmenden schnell zu guten Zuhörenden. Auf diese Art kann in kurzer Zeit eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen werden.
Du hast jahrelange Erfahrung als Sekundarlehrer und später als Schulleiter. Dazu habe ich ganz zu Beginn heute gesagt, bringst du auch Erfahrungen als Eselhalter mit und bist nun als Weiterbildungsdozent aktiv. Guido, wie hat sich dein Führungsverständnis durch die Outdoor-Prozessarbeit verändert und welche Führungsprinzipien hältst du heute für besonders wichtig?
Mein Führungsverständnis hat sich deutlich weiterentwickelt, nicht nur durch die Arbeit mit den Eseln. Das sind auch ganz interessante Tiere in dieser Beziehung. Es ist für mich nicht einfach zu sagen, welche Bereiche nun genau auf die Outdoor-Prozessarbeit zurückzuführen sind, da ich mich in den letzten 2 Jahren recht intensiv mit Führungsfragen auseinandersetzte. Ich habe bei der Ausbildung zum Erlebnispädagogen bei Plano Alto viel erfahren dürfen, das mich in Bezug auf Führung weitergebracht hat. Ich habe mich dadurch zum Beispiel stark weiterentwickelt in Bezug auf Offenheit, Toleranz, Mut, Vertrauen und Empathie.
Gibt es da bestimmte Führungsprinzipien, die dir heute besonders wichtig sind?
Ja, für mich sind heute quasi die folgenden Führungsprinzipien zentral und handlungsleitend. Eine den Selbstwert und das Selbstvertrauen stärkende Haltung, stärkend für die Mitarbeitenden als auch für die Führungsperson. Dann Beziehungen als Grundlage für jegliche Führungsarbeit, führen als Beziehungskonzept, denken und leben. Dritter Punkt, eine Haltung der Schatzsuche anstelle einer Fehlerfahndung. Dann eine wertschätzende, klare und qualitativ hochstehende Kommunikation. Als nächster Punkt eine ausgewogene Partizipation und optimale Delegationen. Optimal bezüglich des Delegationsdreiecks mit Aufgabe, Verantwortung, Ressourcen. Bezüglich Wissenstransfer und Entscheidungsgrundlagen. Wissen und Können dort abholen, wo sie im Unternehmen vorhanden sind. und eine schlanke Organisation und klare Entscheidungsstrukturen.
Danke für diese differenzierten Überlegungen zu deinen aktuellen Führungsprinzipien. Und wenn ich mir jetzt so ein bisschen ein Bild versuchen zu machen über die Situation hier in der Schweiz, da gehe ich mal davon aus, da gibt es noch weitere Fachleute wie dich, die sich immer intensiver mit dem Thema Bildung in der Natur für Erwachsene befassen. In der LinkedIn-Fachgruppe Ausbilder, schulleitende Personalentwickler, wo du auch Mitglied bist, wurde das Thema schon oft aufgegriffen. Meine Frage an dich, gibt es aktuell Anstrengungen, diese in der Schweiz tätigen Menschen, die im Bereich Bildung, Beratung, Therapie in der Natur unterwegs sind, auch auf, ich sag mal, Verbandsebene stärker zusammenzubringen?
Ja, da ist gerade was in Bewegung. Auf Initiative des Berufsverbandes Erbinat, das bedeutet Erleben und Bildung in der Natur Schweiz, habe ich mit zwei Kollegen ein erstes Treffen dazu veranstaltet und wir arbeiten nun im Moment in einer Kerngruppe weiter, um die Erarbeitung eines Positionspapiers oder etwas Ähnlichem vorzubereiten. In den ersten Monaten des nächsten Jahres gibt es dann eine Folgeveranstaltung. Es geht darum, diese Fachpersonen zu vernetzen und eine gemeinsame Sprache zu finden über unsere Tätigkeiten. Dadurch wird die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit gestärkt für diese meiner Ansicht nach sehr wertvollen Arbeit in den Bereichen Bildung, Beratung und Therapie in der Natur.
Da ist also etwas am Laufen, da finden bereits Absprachen und Treffen statt, sodass eine verbandsähnliche Struktur sich da noch besser in der Öffentlichkeit positionieren kann. Wir kommen langsam zum Abschluss vom heutigen Gespräch. Lass mich einen Moment zusammenfassen, was die drei wichtigsten Punkte sind, die wir heute mitnehmen können. Ich habe mir notiert, erstens, Outdoor-Prozessarbeit ist ein wirkungsvolles Lernformat. Die sensorische Aktivierung in der Natur fördert nicht nur das Lernen, sondern intensiviert die Selbstreflexion, was oft tiefere und länger anhaltende Lernerfahrungen ermöglicht. Zweitens habe ich notiert, Resilienz und Wohlbefinden durch Naturerfahrungen, Outdoor-Prozessarbeit und Naturerfahrungen stärken die Resilienz, indem sie den Teilnehmenden helfen, mit Herausforderungen konstruktiv umzugehen und ihre inneren Ressourcen zu aktivieren, was im Idealfall auch ihr Wohlbefinden steigert. Drittens habe ich aufgeschrieben, um nachhaltige Veränderungen zu erreichen, ist es entscheidend, dass der Transfer des Gelernten in den Berufsalltag gut begleitet wird. Outdoor-Prozessarbeit unterstützt dies durch praxisnahe Ansätze, die den Alltag der Teilnehmenden aktiv einbeziehen. Guido, gibt's Ergänzungen, gibt's weitere Hinweise von dir?
Danke, ich habe keine Ergänzungen dazu, Ivo. Ich freue mich, wenn möglichst viele Menschen als wertvolle Ergänzung zu den üblichen Lernsettings in Schulungsräumen das Draußenlernen entdecken, im Sinne einer möglichst menschengerechten oder eben artgerechten Bildung.
Wunderbar. Wir sind am Ende von diesem Gespräch, Guido. Wo können sich die Zuhörenden mit dir verbinden?
Man findet mich unter Guido Heller auf LinkedIn, Instagram und Facebook und dann auch auf meiner Webseite guidoheller.ch, Guido Heller als ein Wort geschrieben.
Guido, ich danke dir für dieses inspirierende Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, Ivo. Ich freue mich auf weitere Begegnungen mit dir. Auch dir alles Gute. Tschüss. Ciao, ciao.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com. und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.